Walle Sayer ist ein Poet. Lyriker, Autor von Kurzprosa, ein Poet der kleinen Dinge, des Alltäglichen. Er schaut sich die Welt ganz genau an und schafft daraus kleine Texte, Gedankenperlen. Dafür hat der Schwabe schon viele Preise bekommen, darunter den Thaddäus-Troll-Preis und den Basler Lyrikpreis. Sein neues Buch heißt »Das Zusammenfalten der Zeit«. Und ich freue mich sehr, dass ich darüber mit Ihnen nun sprechen kann. Herzlich willkommen in der Sendung, Walle Sayer.
Herzlich, ebenfalls herzlich willkommen, freue mich.
Als ich den Titel zum ersten Mal gesehen habe und gehört habe, drängte sich bei mir gleich die Frage, eine radiophone Frage auf: Welches Geräusch macht eigentlich die Zeit, wenn man sie zusammenfaltet? Haben Sie da eine Idee?
Ein Ton auf jeden Fall. Das heißt ja immer so, dass man im Gedicht einen Ton einfängt, dass jeder Dichter seinen Ton finden will oder finden muss. Da assoziiere ich damit, dass man ziemlich lang warten muss, weil die Zeit hat viel Zeit. Die kleinste Zeiteinheit ist eigentlich der Augenblick und die größte die Ewigkeit. Und dazwischen ist diese Metapher oder dieser Titel dann ein bisschen platziert, würde ich sagen.
Also wie kamen Sie denn auf diesen schönen Titel überhaupt?
Im zentralen Kapitel, das heißt auch so, das Zusammenfalten der Zeit, handelt von Altwerden, Altsein, von meinem Vater, vom Altersheim, von Bildern, die dort auf mich zugekommen sind. Und es gibt von Thomas Tranströmer, das ist ein schwedischer Lieblingsdichter von mir, ein Gedicht. Und in dem kommt diese Zeile abgewandelt vor: bis das Licht mich einholte und die Zeit zusammenfaltete, so heißt diese Zeile. Und die stand über der Todesanzeige meines Vaters. Das ist auch so eine kleine Sentenz in diesem Zyklus. Das hat sich dann so aufgedrängt, dass ich mich von dem habe inspirieren lassen.
Das Zusammenfalten der Zeit, das ist ein Erzählband. Ja, literarische Miniaturen, ja. Texte manchmal nur in der Länge von einer halben Textseite. Und Sie haben es schon erwähnt, viele dieser Miniaturen beschäftigen sich mit dem Alter. Ja, es gibt auch Heimkater, so ein Text über das Leben im Altenheim oder Kindergeburtstag, wo eine 83-jährige Geburtstag feiert, ja. Ist das denn so, mit der wachsenden Zahl an Falten im Gesicht schwindet ja auch die Zeit, die bleibt, ja. Hat Sie das inspiriert?
Ja, Sie sagten, das ist eigentlich ein Erzählband und trotzdem für mich sind es auch Gedichte oder Prosa-Gedichte. Mhm. Also man merkt den Texten an, dass sie vom Gedicht herkommen, weil so wenig wie möglich sagen wollen oder eben so wenig wie möglich auskommen wollen und so viel wie möglich erzeugen möchten. Also an Schwingung, an Bedeutung, da sind sie sehr mit der Lyrik verwandt. Und trotzdem erzählen sie etwas. Und das Material, das ich so eigentlich habe für meine Art von Literatur, ist eben so der Alltag, das Vergehen, die Vergänglichkeit, die Schönheit, die man sieht und eben auch ja das, was man unter Zeit versteht, unter dem Verrinnen und unter Vergänglichkeit. Und für mich gibt es so einen schönen Zeitbegriff, die Vergegenkunft. Den hat, glaube ich, mal der Günter Grass geprägt. Also, dass man eigentlich, wenn man Literatur macht, sind immer alle Zeiten versammelt in einem Text. Eben das Zurückblicken, das in die Ferne blicken und eben die Gegenwart, also die Vergegenkunft, das finde ich für mich so eigentlich das Prägnanteste in einem kurzen Wort zusammengefasst, was ich unter Zeit verstehe.
Wie wichtig ist denn für Sie der Klang Ihrer Texte oder Ihrer Gedichte? Lesen die sich die Texte vielleicht sogar laut vor?
Also bei diesen Prosa-Gedichten ist es fast noch wichtiger als bei den Gedichten, die mehr vom Aussparen leben, von den Zwischenräumen, vom Weiß. Da ist mehr der Nachhall anders. Und bei diesen Prosa-Gedichten oder diesen Erzählminiaturen, ja, da kommt es mir sehr auf den Klang, auf eine Melodie an oder auf einen inneren Rhythmus. Den kann man fast leichter herstellen, finde ich dann, wenn man so meandern kann, abschweifen kann. Wenn was holpert noch, wenn was noch so unklar, unscharf ist. Ich kann es mir laut vorlesen, aber höre es auch mit der inneren Stimme dann. Das ist schon ein ganz wichtiges Gestaltungsmittel und was Zentrales.
Herr Sayer, Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie die kleine Form lieben und beherrschen. Ja, nach dem Motto, weniger ist mehr. Ja, ein literarischer Degrowth. Ja. Wäre vielleicht mal die literarische Vase was für Sie? Also ein 400, 500 Seiten Roman, ist das eine Option?
Also ich glaube, die Form sucht sich den Inhalt immer selber. Und das Schöne beim Schreiben ist, dass man es nicht planen kann, dass man sich immer überrascht. Man sitzt nach jedem Text immer wieder vor dem neuen Text wie ein Anfänger vor einem weißen Blatt. Und das Schöne ist dann, dass man solche Texte nicht fabrizieren kann, nicht produzieren kann, sondern es muss immer so was Geschenktes auch dabei sein. Also das ist das, was das Gedicht eigentlich ausmacht, dieses Unvorhersehbare. Und dass man beim Schreiben dann auch selber als Autor etwas erfährt. Also ich schreibe, um zu erfahren, was ich weiß. So hat es, glaube ich, mal die Ilse Eichinger formuliert. Und das ist für mich das Faszinierende an diesen Texten, den kurzen Texten.
Und diese Texte haben sehr viel Poetisches. Wodurch wird ein Moment für Sie poetisch? Was muss da passieren?
Diese Texte versuchen eigentlich so Bilder zu entwerfen, manchmal wie ein Maler, eine Alltagsszene einzufangen. Es muss immer was von einem Abbild zum Innenbild oder zu einem Sinnbild kommen. Also es muss immer über sich hinausweisen, vom Privaten ins Allgemeine dann. Es ist so eine Art von Weltsicht, also auf die Dinge, auf das, was mich umgibt. Und es hat dann eben mit der Sprache zu tun, die man dafür findet.
Schreiben Sie denn zu Hause, im Arbeitszimmer oder haben Sie gewisse Orte?
Ja, im normalen Alltag habe ich meine Enklave, mein Schreibatelier daheim. Aber ich genieße es immer dann mal rauszukommen, also zu Stipendienaufenthalten. Zuletzt war ich in Basel mal 4 Wochen oder in Wien Stadtschreiberstellen, im Kloster Zismar oder in der Lüneburger Heide oder in Amsterdam. So einmal im Jahr versuche ich wegzukommen für ein paar Wochen und in diesen Wochen, das so eine Art Klausur oder wie eine Mönchszelle, die man dann hat. Und da kommt man dann zu sich und kann ein bisschen so sich ein Gerüst erarbeiten für den Rest des Jahres, eben wieder diese innere Ruhe finden, die manchmal der Alltag einem nicht gibt oder die man sich da erkämpfen muss. Mhm. Ja, und sonst eben das Wichtigste immer der Bleistift und eben ein Blatt Papier. Also das Schreiben fängt ja eigentlich viel früher an, bevor man sich an den Schreibtisch setzt, eben mit der Wahrnehmung, wie man die Welt sieht. Also einmal am Tag richtig sehen, im Ungefähren ist das schon viel, so hat es Rainer Malkowski formuliert, wenn ich noch jemand zitieren darf. Also nach dem ist man eigentlich immer auf der Suche nach diesem, was herausragt aus eben dem Eintönigen, aus dem Alltag, aus dem immer Wiederkehrenden, nach da einem Schillern oder einem Schweben oder einem Bild dann halt.
Aber die Suche nach dem Schweben, nach dem Schillern, nach der Poesie, das ist das eine. Aber Ihr Leben sonst ist eigentlich, wenn man es so liest, sehr bodenständig. Also Sie leben in einem alten Bauernhaus, in Horb am Neckar. Unweit davon sind Sie geboren, in Bierlingen, vor 62 Jahren. Wollten Sie bewusst in der schwäbischen Heimat bleiben, mal abgesehen von den Reisen und Stipendien, oder hat sich das einfach so ergeben?
Ja, es hat sich eigentlich so irgendwie einfach so ergeben. Also ich bin so ein paar Kilometer Luftlinie von meinem Geburtsort entfernt hier in Horb, also am Rand vom dörtlichen Schwarzwald, im Neckartal. Und ja, es ist für mich ein guter Ort, um die Welt zu betrachten. Und ich glaube, dass alle Literatur eben verortet ist und gleichzeitig global. Aber ich finde das für mich gut und wichtig, also verortet zu sein.
Ja, also bevor Sie zum Literaten und Lyriker wurden, da haben Sie erstmal eine Banklehre gemacht. Ja,
ja.
Das war dann Nummer sicher eigentlich. Ne?
Ja, da bin ich eher so, es kommt mir fast ein halbes Leben oder ein ganzes Leben schon entfernt vor. Die habe ich mit 16 angefangen, also bin von der Schule abgegangen damals, 1977. Und bin da einfach reingeschlittert, denn hatte gleich 2 Zusagen vom kaufmännischen Bereich, wo der Berufsberater mir damals empfohlen hat. Und dann bin ich ohne viel zu überlegen eigentlich in diese Bankkaufmann-Lehre reingeschlittert, also in die Welt der Zahlen. Und eigentlich glaube ich, dass es für mich viel prägender war, wenn ich noch in der Schule weitergemacht hätte, diese Arbeitswelt, diese Realität. Da bin ich erst richtig zum Leser geworden, weil ich da eine Gegenwelt brauchte und die fand ich dann in der Literatur. Nach dieser Lehre wusste ich zumindest, was ich nicht will.
Genau, und das ist ja auch wichtig schon mal,
zu
wissen, was man nicht will,
also
um den Weg zu finden, seinen eigenen Weg zu finden.
Ja.
Und Sie machen aber neben dem Schreiben, oder haben das zumindest gemacht, immer wieder mal andere Jobs auch, ja? Ich habe gelesen, Sie haben auch gekellnert in einem Gourmet-Tempel, ist das richtig?
Ja. Gourmet-Tempel würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe sehr viele Brotarbeiten dann natürlich gehabt. Und es gibt ja immer so Phasen oder als freier Autor ist es immer so was sehr Schwankendes, Unsicheres, mit dem man umgehen lernen muss. Und da ist es immer gut, wenn man viele verschiedene, mehr wie 2 Standbeine hat manchmal. Für mich waren das auch immer Lebenspraktikas, die ich da gemacht habe. Also ich habe im Altersheim gearbeitet, als Nachtwache in einem Bioladen mal 1 Jahr Verkäufer gewesen, ganz lange gekellnert. Und es waren immer so, ja, Erfahrungswelten, die sich mir da erschlossen haben, die für mich einen ganz großen Wert hatten. Das ist eine ganz andere Art von Lebensbühne, die man da erfährt. Und das Kellnern, das ist mir so als Brotarbeit geblieben. Augenblicklich mache ich es noch jeden Donnerstag, so in einer Kulturgaststätte hier in Horb, mit der ich seit langem verbunden bin, wo ich auch das Literaturprogramm organisiere. Und eigentlich die letzten 20, 30 Jahre habe ich immer so zwei Stellen gehabt. Eine dann auch in einem Hotel, Restaurant, wo es eine sehr gute Küche gibt. Bis letztes Jahr war ich dort noch drin. Und für dieses Buch, das jetzt erschienen ist, das Zusammenfalten der Zeit, da hatte ich das Jahresstipendium des Deutschen Literaturfonds bekommen. Und das hat mir dann die Räume gegeben, um mich mehr auf die Literatur oder noch mehr auf die Literatur zu konzentrieren. Und das hat, ja, und jetzt durch die Corona-Zeit bedingt, wo die ganzen Restaurants und Gaststätten zu hatten, da habe ich dann auch gesehen, wenn man mehr Zeit hat zum Schreiben, dass das sehr produktiv sein kann. Von dem her habe ich noch einen Abend in der Woche, wo ich kellnere.
Und das neue literarische Werk von Walle Sayer, das heißt Das Zusammenfalten der Zeit, tolles Buch, erschienen in der Kröner Edition Klöpfer, kann man nur empfehlen. Herr Sayer, wir fragen unsere prominenten Gäste immer nach einem Musikwunsch. Ja.
Ja.
Und Sie haben sich ein Lied von einer schwedischen Sängerin gewünscht. Erzählen Sie mal, wer das ist und warum gerade dieser Song.
Also ich war vor 6 Wochen her eingeladen in Jönköping bei einem internationalen Poesiefestival. Und da waren wir 3-4 Tage, so 12 Autoren aller Nationen. Und da irgendwie war mir völlig unbekannt, ich glaube, es gibt auch keine CD von dieser Nadja Evelina. Ich habe es halt dort zufällig im Radio gehört und dann ist der Name gefallen. Dann hat man recherchiert bei YouTube und da habe ich ein paar Lieder gehört. Die sind so Ohrwürmer. Und dieses Lied, das ich ausgesucht habe, Clara, das handelt von einer Jugendfreundin von ihr. Das ist eigentlich ein Gedicht, das sie vertont hat, so würde ich sagen. Und ja, ich finde, das ist so eine Einheit von der Musik und vom Text und von dem Gesungenen. Da ist das Schweben und das Schillern so drin, das, was Poesie ausmacht.
Sehr schön. Schönes Schlusswort, das hören wir uns jetzt an, ja, musikalisch.
Okay.
Walle Sayer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.